herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge des Feierabendfunkes. Heute mir gegenüber sitzt wieder mein Chef Dr. Nikolai Savaskan, der Amtsleiter des Gesundheitsamtes Neukölln. Hallo Herr Savaskan.
Hallo Herr Schettinger, und ich hoffe, ich werde jetzt nicht Ihr Dauergast.
Ich hoffe auch nicht, aber die Ereignisse überschlagen sich und ich habe Sie spontan gefragt, ob Sie Lust hätten, zu einer Sache Stellung zu nehmen, die gerade durch jegliche Pressekanäle gerade forciert wird. Und zwar
ja, und ich habe ja gesagt, weil es handelt sich um meine Lieblingssportart.
Genau, es geht um Fußball und am Wochenende wurde Joshua Kimmich interviewt. Joshua Kimmich, für alle, die ihn nicht kennen sollten, ist ein begnadeter Fußballer bei Bayern München und einer der tragenden Säulen der deutschen Nationalmannschaft. Und wie gesagt, er wurde nach dem Spiel interviewt, was ja Usus ist, aber interessant an diesem Interview war, es wurde kein einziges Wort verloren darüber, wie das Spiel gelaufen ist, sondern man hat ihn einzig und allein zu einer Frage eine Antwort gebeten, und zwar, ob er geimpft sei, und falls er nicht geimpft ist, dann warum nicht, weil man hätte gehört, er sei ungeimpft, und das hat natürlich das Furore geschlagen in der Presselandschaft. Und Herr Kimmich hat geantwortet, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, dass er der Meinung ist, dass Impfen jedermanns Sache ist und dass er deswegen wohl nicht aktuell geimpft ist, weil er Sorgen hat um die Langzeitauswirkungen. Es gibt wohl noch keine Langzeitstudie. Und dazu habe ich noch ein passendes Zitat gefunden. Das hat mein Kollege Herr Andreas Reich auffindig gemacht. Fand ich sehr gut und passend und das möchte ich Ihnen gerne hiermit vorlesen. Das ist ein Zitat von Herrn Carsten Watzel. Er ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie und er hat gesagt, was offensichtlich viele Menschen unter Langzeitfolgen verstehen, nämlich, dass ich heute geimpft werde und nächstes Jahr eine Nebenwirkung auftritt, das gibt es nicht, hat es noch nie gegeben und wird auch bei der Covid-19-Impfung nicht auftreten. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Ja, erstmal möchte ich sagen, dass Joshua Kimmich eine Position hat, die wir alle zu respektieren haben. Also und erst recht eine Behörde. Das heißt, wir werten das nicht und im Gegenteil, man muss auch sagen, ja, jemand, der für sich entschieden hat, sich nicht impfen zu lassen, ist auch Teil unserer Gesellschaft. Ne? Also ich glaube, das muss man erstmal vorweg auch feststellen. Also dass Joshua Kimmich seinen Impfstatus publik gemacht hat, dazu gehört erst einmal eine gehörige Portion Respekt. Und ja, ich finde, wir sollten auch seine Entscheidung erst einmal komplett wertfrei respektieren. Und erst recht als Behörde sind wir auch der Ansicht, das sind Entscheidungen, die Menschen eigenverantwortlich für sich treffen. Zudem hat ja auch Herr Kimmich sehr schön dargestellt, wie er mit der Situation umgeht, also dass er verantwortungsvoll damit umgeht, dass er sehr wohl weiß, dass er ein höheres Risiko hat, sich zu infizieren und dann als Überträger andere möglicherweise zu infizieren als solche, die schon geimpft sind.
Stimmt, und dazu hat er auch noch erwähnt, dass es wirklich so, dass er wirklich privates Geld in die Hand nimmt und sozusagen Organisationen und Stiftungen und aufbaut und unterstützt.
Ja, genau. Das ist ja auch eine ganz tolle Sache, gerade im Hinblick darauf, was die Corona-Schutzmaßnahmen auch als sogenannte Kollateralschäden gemacht haben, dass er da sich tatsächlich gemeinnützig auch engagiert. Und bezüglich jetzt seiner Impfzweifel würde ich natürlich das nicht öffentlich machen, sondern ich würde mit Joshua Kimmich von Arzt zu Patient sprechen und würde ihn aufklären darüber, was die Nebenwirkungen einer Impfung bedeuten können. Das heißt, man schaut sich die Symptome an, die man entwickeln kann, direkt wenn man geimpft wird. Dann spricht man von einer Akutreaktion, die kann also von Beginn der Impfung bis zu einer halben Stunde gehen. 15 Minuten sagen wir in der Regel. Das sind die Akutreaktionen, die man beobachten kann. Und dann gibt es die sogenannten Reaktionen oder man kann das auch dann als Schaden nennen, wenn man dann auf den Impfstoff reagiert, bis hin zu maximal 6 Wochen. Warum ist das so? Der Grund dafür, dass es viel spätere Impfnebenwirkungen gar nicht gibt, liegt in unserer physikalischen Welt. Also stellen Sie sich mal vor, die meisten Menschen nehmen Sinopret oder denken Sie an Arnika und Sie nehmen Arnika ein. Ja? Dann ist das halt so, dass das Präparat im Körper abgebaut wird. Und das misst man über eine sogenannte Halbwertszeit. Und die liegt je nach Wirkstoff zwischen 20 Minuten bis 12 Stunden. Und es gibt auch Präparate, vor allen Dingen die dann Forte heißen oder Long, die sind dann so modifiziert, dass sie auch länger halten, also dass sie dann eben bis zu 20 Stunden im Körper verbleiben können und dann eben aber tatsächlich abgebaut werden. Und so ist das eben auch mit den Impfstoffen. Das heißt, der Wunsch ist ja, dass der Körper auf den Impfstoff eine Antikörperreaktion zeigt. Aber nichtsdestotrotz führt auch der Impfstoff zu einem Verfall. Und dieser ist eben terminiert durch seine physikalischen Eigenschaften. Und jetzt bleiben wir bei dem Beispiel Sinopret. Sie nehmen also Sinopret ein, weil Sie eine Erkältungsreaktion haben. Und das bedeutet, dass Sie mit einer Einnahme den Wirkstoff im Körper haben und der ist dann nach spätestens 36 Stunden rausgewaschen. Das heißt also, eine Langzeitreaktion von einer Woche oder gar einem halben Jahr ist einfach nicht möglich. Weil es gibt diesen Wirkstoff nicht und auch den Effekt, den der Wirkstoff möglicherweise ungewollt aktiviert, selbst der erfolgt in derselben Zeitachse. Das heißt also, bei einem Präparat wie Sinopret oder Arnika werden Sie überhaupt gar keine messbaren Effekte nach 2 Tagen schon haben, geschweige denn nach 2 Wochen und erst recht nicht nach einem halben Jahr. Und der gleiche Wirkprinzip ist halt auch anzuwenden bei Impfstoffen. Und ich glaube, dass die ganze Verwirrung der Langzeitfolgen von Impfstoffen daher rührt, dass es eine Studie gab, die sich dann als Fake, und zwar als totaler Fake, herausgestellt hatte. 1998, glaube ich, in Lancet, das war die Andrew Wakeland-Studie, die da herkam und sagte, es gibt Hinweise, dass die sogenannte MMR-Impfung, also Masern-Mumps-Röteln, zu erhöhten Autismuszahlen führt. Und dabei hatte der damalige Arzt, der im Übrigen dann in dem Verfahren seine Approbation verloren hat, weil er da Daten eindeutig gefälscht hatte, zugunsten einer Aussage, dass es eine Assoziation geben könnte zwischen Impfstoff und Autismus. Und der Knackpunkt war, neben jetzt dieser gefälschten Daten, der Knackpunkt war, dass das eigentliche Autismus-Vollbild sich ja erst nach über einem Jahr bei den Kindern diagnostizieren ließ. Und so, glaube ich, hat sich dann in unserem kollektiven Bewusstsein eingebrannt, dass Impfstoffe Langzeiteffekte haben von einem halben Jahr oder einem Jahr. Dem ist tatsächlich nicht so.
Verstehe. Wo sind wir jetzt, 65-68% geimpft?
Ja, wir gehen jetzt über die 67er.
Okay. Marke. Und jetzt gibt es ja, wie gesagt, da haben wir in den vorigen Podcast-Folgen darüber schon gesprochen, den Begriff der epidemischen Lage. Und vielleicht können wir das nochmal herausarbeiten. Was ist eine epidemische Lage und welche Voraussetzungen müssen denn vorliegen, dass die epidemische Lage einfach jetzt mal zu Ende ist?
Gut, dann würde ich mit der zweiten Frage beginnen. Also, was sind die Voraussetzungen für die Feststellung einer epidemischen Lage, in der wir uns ja heute immer noch befinden? Und zwar für die Entscheidung einer Regierung auf Landes- oder auf Bundesebene bedarf es 2 Prämissen, um eine epidemische Lage zu definieren. Erstens, und das ist das Wichtigste, ist, dass die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite feststellen muss.
Okay.
Das hat sie ja damals am 11. März 2020 getan. Viele haben die WHO kritisiert, die haben gesagt, Mensch, das hätte schon viel vorher kommen sollen. Sie erinnern sich an die Diskussion, dass das Virus schon im Dezember 2019 bekannt war. Zumindest wusste man über die Erkrankung Bescheid, man wusste noch nicht genau über die Sequenz des Virus. Das ist die eine Voraussetzung, dass die WHO das als internationale Gefahr ansieht. Und zweitens muss ein Land dann, und jetzt in unserem Fall also Deutschland, muss die dynamische Ausbreitung einer bedrohlichen, übertragbaren Erkrankung von gesellschaftskritischer Bedeutung feststellen.
Okay, das sind die 2 Voraussetzungen. Und jetzt subsumiert zu 1. Hat die WHO das wieder zurückgenommen? Also hat die öffentlich gesagt, dass die epidemische Lage nicht mehr vorherrscht? Kann sie ja nicht, weil sie es ja global betrachten muss.
Genau, sie schaut nach der internationalen Ausbreitung von Viren und wir wissen alle, dass um uns herum das Virus wütet. Mhm. Und ich glaube, da gibt es auch gar keinen Zweifel, dass wir hier in Deutschland absolut privilegiert sind. Denn es gibt viele, viele Länder, wo der Impfstoff knapp ist, bis gar nicht existiert. Und wir sehen auch sehr schön, dass in den Ländern, wo geimpft wird, dort auch dann die Erkrankungsfälle abfallen, die Todesfälle abfallen. die Inzidenzen relativ abfallen. Da gibt es jetzt noch einen wissenschaftlichen Diskurs bezüglich der Korrelation zwischen Impfstatus und der Ungeimpften und der Inzidenzentwicklung. So, und so kommt es, dass für die Voraussetzung einer epidemischen Lage eben die Voraussetzung 1 weiterhin besteht. Die WHO sieht weiterhin eine internationale Bedrohung. Und jetzt kommt der zweite Punkt, der als Voraussetzung eintreffen muss. Besteht die Bedrohung auch in einem Land?
Ja, wo stehen wir da in Deutschland?
Das ist genau der Punkt, der aktuell in der Tagespresse debattiert wird, weil es eine meiner Meinung nach missliche Interpretation bezüglich der epidemischen Lage von nationaler Tragweite gibt. Nämlich, die Konsequenz für eine epidemische Lage ist, dass die Rechtsgrundlage dem Bund oder den Ländern erlaubt, Verordnungen zu erlassen, ohne das Landesparlament oder das Abgeordnetenhaus zu befragen.
Okay, um schnell und effektiv reagieren zu können auf eine gesamtgesellschaftliche Gefahr.
Richtig. Und das macht Sinn und das ist gut so, dass dieses Instrumentarium existiert. Und die Frage ist jetzt, besteht diese Gefahr in Deutschland noch? Und da gibt es die zwei Lager. Die einen sagen, naja, die Inzidenzen sind sehr hoch, die Gefahr ist da. Und da gibt es das andere Lager, das sagt, na warte mal, jeder Einzelne kann sich doch schützen, solange er dann auch impffähig ist. Na, da gibt es ja Unterschiede. Alle unter 12-jährigen Kinder zum Beispiel können sich momentan nur bedingt impfen, nämlich dann, wenn ein Arzt das als absolut notwendig sieht. Ansonsten gibt es quasi momentan noch keinen Impfstoff. Aber es gibt genug Impfstoff für erwachsene Menschen und wir haben die Möglichkeiten des Testens, also der Diagnostik zum Feststellen einer Erkrankung und wir haben auch mittlerweile das Repertoire an Behandlungsoptionen, Medikamenten zur Behandlung von SARS-CoV-2 deutlich erweitert. Und in diesem Diskurs hat sich jetzt diese Diskussion einer Rechtsverordnung bzw. einer Rechtsentscheidung hineingemogelt und schwenkt zu der einen oder anderen Seite. Und ich glaube, das sollten wir an der Stelle nochmal klären.
Gerne.
Nämlich, die Frage ist ja, können wir die Situation vor Ort hier in den Ländern, in Berlin, in Neukölln regeln, wenn wir keine epidemische Lage feststellen?
Ja.
Und da ist ganz klar das Infektionsschutzgesetz so ausgerichtet, dass es sehr wohl den einzelnen Bundesländern Kompetenzen gibt, ihre Situation vor Ort zu regeln. Und da ist es eben genauso, dass einzelnen Bundesländern selbst in eigener Verantwortung auch entscheiden können, ist das eine epidemische Lage, bei der sie den Artikel 28a aktivieren des Infektionsschutzgesetzes, um damit Rechtsverordnungen zu erlassen, bei denen sie den Landtag nicht anhören müssen. Oder aber, wenn es gut funktioniert und der Landtag eben mehrheitlich auch zielorientiert arbeitet, was wir uns ja auch wünschen als Volksvertreter, sie sollen ja zu Zielen kommen, dass sie sehr wohl auch ohne dieser Rechtsgrundlage ihre Verordnung dann eben unter Anhörung und bei Beziehung der einzelnen Landesparlamente durchbringen.
Was hat das konkret im Alltag für Auswirkungen?
Richtig, und das ist der entscheidende Punkt. Also unabhängig davon, ob wir jetzt von Bundesseite aus die epidemische Lage definieren, ist es doch so, dass für die Kommunen und für die einzelnen Bundesländer die Lage vor Ort zählt. Das heißt, haben wir einen Ausbruch in einer Einrichtung, haben wir erhöhte Fallzahlen assoziiert mit einer Zusammenkunft von Menschen, müssen wir reagieren. Und da ist es völlig schnutzpiepwurscht egal, ob wir eine epidemische Lage haben oder nicht, sondern die Gesundheitsämter haben da dann ihre Hausaufgaben zu machen. Und das hatten sie vor der Pandemie und die haben das in der Pandemie umso mehr. Das heißt Containment, Eindämmung. Die Fälle, die positiv sind, rausziehen. Da gibt es das unschöne Wort, aber das ist nun mal so juristisch definiert. Absondern, kann auch sagen quarantänisieren. Dann dafür schauen durch die Fallermittlung, das nennen wir Kontaktpersonen, Nachverfolgung, Englisch Contact Tracing. Wie ist das Umfeld? Wer war im Kontakt mit dem Infizierten oder der Infizierten? Und da auch Schutzmaßnahmen zu schaffen mit dem Ziel, dass wir ein Ausbruchsgeschehen eindämmen und quasi löschen, den Brand quasi nicht weiter ausbreiten lassen. Und das gilt, wie gesagt, für SARS-CoV-2-Infektionen, genauso wie für über 52 weitere meldepflichtige infektiöse Erkrankungen. Denken Sie an Masern, Windpocken, HPV und so weiter und so fort. Das sind also alles Daily-Business-Geschäfte der Gesundheitsämter. Und die sind unabhängig von der Frage, ob der Bund oder das Land eine epidemische Lage ausruft. Es ist sogar so, was die Schutzmaßnahmen betrifft der Bürgerinnen und Bürger, wir ja mittlerweile ja neben dem Impfen und dem Testen ja auch gelernt haben, Mensch, in kalten Jahreszeiten, in Innenräumen, wenn da nicht gelüftet wird, dann sind die voller Aerosole und da sind ein Haufen von Krankheitskeime drin, sodass wir auch da einen ganz simplen Schutz haben, nämlich den Mund-Nasen-Schutz. Da gibt es unterschiedliche Filterleistungen. Aber wir wissen auch, dass schon die einfachen Gesichtsmasken, die auch in Operationssälen getragen werden, uns schon ein ganzes Stück weit schützen vor diesen viralen Lasten in Innenräumen.
Wenn jetzt epidemische Lage nationaler Tragweite jetzt beendet wird tatsächlich, also faktisch beendet, konkret, welche Auswirkungen hätte das für Berlin? Also welche, sagen wir mal, alltäglichen, sagen wir mal, Schwierigkeiten, die es jetzt noch gibt, würden denn wegfallen?
Erstmal fällt gar nichts weg, okay, weil die epidemische Lage jetzt erst einmal nur die Verfahrensart regelt. Mhm. Muss ich beteiligen, das Parlament, oder nicht?
Okay.
Die Verordnungen bleiben weiterhin bestehen.
Wo stehen wir? Wo tendieren Sie hin? Wie ist Ihre persönliche Meinung?
Also meine ganz persönliche Meinung, unabhängig jetzt von meiner Amtsfunktion, ist, dass wir das Geschehen weiterhin lageabhängig betrachten und dass wir tatsächlich jetzt alle bürgerlichen Kräfte aktivieren sollten, in diesem Diskurs zu treten und hier dann mehrheitsmäßig dann zu einer Entscheidung zu kommen. Immer aber auch im Hinterkopf halten, dass wir sind in einer kalten Jahreszeit, wo wir uns häufiger in Innenräumen aufhalten und damit ganz automatisch die Wahrscheinlichkeit von aerosolbedingten Infektionen, und dazu gehört eben auch die Grippe, erhöhen. Ich denke, wir sollten das dem demokratischen Prozess oder dem demokratischen Diskurs übergeben. Und das heißt nicht, dass wir dann keine Schutzmaßnahmen haben. Das heißt nur, dass wir darüber gesamtgesellschaftlich entscheiden, inwieweit wir noch eine gesellschaftskritische Erkrankung haben oder inwieweit wir individuelle Risiken schon übergeben können. Und diesen Prozess, den müssen wir jetzt anstoßen. Kommen wir wieder zurück zu Joshua Kimmich,
ja,
weil dann wir auch weniger verhärtet und verbittert dann über Positionen diskutieren, der eine, der ist geimpft und der andere, der ist nicht geimpft.
Herr Savaskan, also abschließend kann man das ja mit dieser Frage ja abrunden und beenden, diese Folge, dass man sagt, dass es eigentlich darum geht, auf der einen Seite haben wir den gesellschaftlichen Gesundheitsschutz und auf der anderen Seite haben wir die individuelle Freiheit. Und wo würden Sie diese Diskussion hinverorten?
Ja, genau. Also Sie haben das sehr schön pointiert. Das ist genau die Kernfrage, um die es geht bei der Einschätzung einer epidemischen Lage. Und ganz wichtig ist, glaube ich, bei der Frage der individuellen Freiheit bedeutet nicht nur Freiheit, sondern bedeutet natürlich auch Verantwortung. Und wissen Sie, der große Leidensdruck, den meine Kolleginnen und Kollegen in Krankenhäusern haben, ist, dass viele Menschen keine Patientenverfügung haben. Und die Patientenverfügung regelt ja ganz entscheidende Fragen wie die der lebenserhaltenden Maßnahmen, künstliche Beatmung, Wiederbelebung, Schmerzbehandlung. Und das sind alles Fragen. Wenn man die nicht regelt, wir Ärzte, wir haben gelernt, wir werden das Leben in jedem Falle erhalten. Das ist unser Berufsethos. Aber das ist auch eine schwere Verantwortung, die, wenn man die individuelle Freiheit hat, eigentlich nicht fremden Leuten abgeben soll. Insofern, vielleicht an der Stelle können wir auch abschließen, dass wenn man sich gegen das Impfen entscheidet, aber das bedeutet aber auch für Geimpfte, dass man im Grunde genommen sich dann auch mit der Frage beschäftigen soll, wie soll mit mir umgegangen werden, wenn ich selbst nicht mehr in der Lage bin. Und das macht man mit Patientenverfügung. Und vielleicht noch die letzte Anmerkung. Wir haben ja letztes Jahr auch sehr kritisch das Verhalten der Schwedinnen und Schweden betrachtet. Aber wir haben nicht eigentlich erkannt, dass in Schweden, anders als in Deutschland, über 80% der Menschen eine Patientenverfügungserklärung haben. Und damit offenbar in der Mehrheit sich schon darüber Gedanken gemacht hat, wie es dann sein würde, wenn man künstlich beatmet werden müsste. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt.
Haben Sie aktuell Zahlen, wo stehen wir in Deutschland bezüglich der Patientenverfügung?
Ja, leider gibt es dafür kein Register. Und was ich aus den Erfahrungen selbst und von meinen Kollegen in Krankenhäusern höre, ist, dass das immer noch eine Seltenheit ist. Die meisten Menschen leider haben sich mit diesen Fragen, die ja sehr schwerwiegend sind, nämlich die des Todes oder der Krankheit und des Siechtums, häufig gar nicht aktiv beschäftigt.
Schön, also nochmal ein Appell, sich selber nochmal zu hinterfragen, habe ich so etwas zu Hause? Ich weiß, dass es meistens auch in Kombination ausgefüllt wird, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.
Exakt.
Die beiden Dinge sollten eigentlich nochmal geprüft werden, liegt so etwas zu Hause vor? Und falls nicht, sollte man sich nochmal beraten lassen, weil es doch sinnvoll ist, diese Absolut. Unterlagen schon vorher zu klären.
Absolut, genau, Sie sagen es.
Ja, vielen Dank, Herr Sawaskamp, für Ihre Zeit, für Ihre spannenden Aussagen.
Super, gerne, danke. Tschüss.
Tschüss.